Wir sind heute bei Matthäus Kapitel 5, Vers 1 angekommen, in unserer Predigtreihe. Und ich habe mal einen Vorschlag. Vielleicht könnten wir ja mal zur Bibellese aufstehen, nach Möglichkeit. Und ich lese die Verse, die heute einfach dran sind. Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis 18. Entschuldigt, es ist Matthäus Kapitel 6. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Wohltätigkeit übst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, um sich den Menschen zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dir das Gesicht, damit nicht dem Menschen als Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Herr Jesus, ich danke dir für die Bergpredigt. Ich danke dir für dein Wort, das die Wahrheit ist und das wirklich nützlich ist, uns zu belehren, uns zu zurechtweisen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir jetzt deine Worte hören, dass wir demütig genug sind, dein Wort zu empfangen, dass wir verändert werden in dein Bild und dass du durch alles geehrt wirst. Amen. Wir setzen uns. Nachdem Jesus in der Bergpredigt davon geredet hat, dass wir Salz und Licht sein sollen und einfach ein Zeugnis sein sollen für diese Welt, nachdem Jesus auch darüber geredet hat, dass Sünde bereits im Herzen anfängt und nicht erst in der Tat, und all solche Sachen aufgereiht hat, die sich auf das Leben als Christ beziehen, kommt er hier zu einem ganz wichtigen Punkt, sozusagen zu einem Stoppschild. Jesus sagt: Habt aber Acht. Also er hält uns hier ein Stoppschild vor. Das hat er immer wieder gesagt, wenn er über die Pharisäer geredet hat, wenn er gesagt hat: Hütet euch, ne, passt auf vor den Pharisäern. Wenn wir uns einen Vater vorstellen, ne, der seinem kleinen Sohn sagt: Hör zu, bei Rot gehst du nicht über die Straße, da musst du aufpassen. Oder dort bei den Bauern, da ist eine Schlucht, da ist ein Abgrund, da darfst du auf keinen Fall spielen. Jesus hält uns hier so ein Stoppschild vor, dass wir vor etwas Acht haben sollen. Und vielleicht hast du auch bei den letzten Malen so gedacht: Naja, so schlimm bin ich ja nicht. Ich bin eigentlich nicht so ein Ehebrecher und ich gebe auch regelmäßig Zeugnis. und du lebst in so einem Gleichgewicht. Und das ist wunderbar. Preis den Herrn dafür. Aber es gibt noch eine Sache, vor der wir uns wirklich hüten sollen und vor der Jesus uns hier warnt. Und das ist der Hochmut. Jesus redet hier über drei Dinge oder über drei Schwerpunkte. Einmal redet Jesus hier über die Beziehung zu den anderen Menschen oder über den Blick nach außen, über das Gute tun. Zweitens redet Jesus hier über das Gebet, also den Blick nach oben, die Beziehung zu Gott. Und drittens redet Gott hier über die Beziehung zu uns selbst. Wenn wir nach innen schauen, wenn wir dann über das Fasten nachdenken und so weiter, über unseren inneren Menschen. Jesus fängt hier an: Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Also Jesus sagt hier nicht, wir dürfen keine Almosen geben oder kein Geld geben, sondern Jesus erklärt, wie wir es nicht tun sollen. Und das bedeutet, dass nicht nur damals die Menschen, sondern dass auch jeder von uns das Potenzial hat, in seinem Herzen diese gewissen Dinge falsch zu tun. Also wenn wir über Gutes tun nachdenken, über Gebet und über Fasten und so weiter, wir alle haben in unserem Herzen das Potenzial, diese Dinge aus einer falschen Haltung heraus zu tun. Und das ist insoweit schlimm, weil wir dann keinen Lohn haben bei unserem Vater im Himmel. Jesus sagt das ja auch ganz klar später im Markus-Evangelium. Ich lese da uns eine Stelle aus Markus 7, Vers 21. Markus 7, Vers 21, da sagt Jesus: Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böse Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Jesus will uns hier warnen und er sagt: Ihr habt dieses Potenzial in eurem Herzen und dafür müsst ihr echt aufpassen. Davor müsst ihr euch hüten, sonst schlagt ihr einfach eine falsche Richtung ein. Da begebt ihr euch auf einen falschen Boden. Ja, wir alle stehen in der Gefahr, unsere Werke nach außen hin zu tun, um einfach das vor den Menschen zu tun. Dass meine Motivation die ist, die Frage, was denken die anderen über mich? Nach einer Predigt, nach einer Kinderstunde kommen oft solche Sorgen oder können solche Sorgen kommen. Jesus sagt, wir sollen die Dienste, die wir tun, nicht vor den Menschen tun. Nicht vor den Menschen, sondern vor dem Vater. Wir stehen zuallererst vor dem Vater und dann vor den Menschen. Dann sagt Jesus, wir sollen sie auch nicht vor uns herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. Auch hier neigt unser Herz dazu, über unsere guten Taten zu reden. Oft geschieht das auch ganz versteckt und ich berichte davon, wie ich Zeugnis gegeben habe und so. Das ist wunderbar, wenn ich das tue. Aber es sollte einfach mit einem demütigen Herzen geschehen. Einfach mit der Gesinnung, das hat Jesus geschenkt. Das darf ich nur als Vorrecht. Und das ist ganz wichtig. Wir sollen das nicht vor uns herposaunen lassen, in dem Sinne, dass wir etwas Besonderes getan haben. Dann sagt Jesus eine ganz wichtige Motivation, die uns davor bewahrt, so zu leben. Jesus sagt, bei eurem Vater. Sagt, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Es ist ganz interessant, dass dieses Wort Vater kommt hier 10-mal in unserem Text vor. Es bedeutet eine ganz besondere Beziehung. In Römer 8, Vers 15 steht, dass der Geist in uns nach diesem Vater ruft oder nach diesem Vater schreit. Und wenn ich anfange, die Bewunderung von anderen zu meinem Ziel zu machen, dann bin ich ja sozusagen wie eine Ehefrau, die ständig versucht, den anderen Männern zu gefallen. Und Gott bezeichnet das ja schon im Alten Testament als geistliche Hurerei, wenn das Volk anderen Götzen nachgelaufen ist. Die mussten da gar nicht in Prostitution fallen und so weiter, sondern wenn sie anderen Göttern nachgelaufen sind, wenn sie den anderen Völkern auch gedient haben, dann bezeichnet Gott das als Hurerei. Dieses Wort Vater bezeichnet unsere Beziehung zu Gott, diese innige Gemeinschaft. Und wenn ich das vergesse und immer nur mich von den Menschen beobachtet sehe und vor den Menschen stehe, dann benehme ich mich eigentlich wie eine Frau. Eine andere Übersetzung heißt, stellt eure guten Werke nicht zur Schau. Stellt eure guten Werke nicht zur Schau. Die Bibel sagt, dass Gott seine Herrlichkeit zur Schau stellen möchte und dass jeder von uns dazu erwählt ist seit Grundlegung der Welt. Ich weiß noch, wie ich in einer Gemeinde war und ich habe mich mit einem Freund unterhalten und dann kam seine Frau und dann hat er sie liebevoll an seine Schulter gezogen, hat gesagt, schaut sie euch an, das ist meine Frau. Er war irgendwie stolz auf seine Frau, er war glücklich über seine Frau und er hatte tatsächlich eine gute Frau, die ihn geachtet hat, die Jesus von ganzem Herzen lieb gehabt hat. Und ich denke, genau dasselbe möchte Gott auch bei dir und mir tun. Die Bibel sagt, dass wir sozusagen die Braut von Jesus sind. Durch dich soll die Ehre von Gott zum Vorschein kommen. Und genauso wie ein Mann nur durch die Frau geehrt wird, wenn die Frau ihren eigenen Mann ehrt, wenn die Frau versucht, ihrem eigenen Mann zu gefallen, so kann auch Gott nur geehrt werden, wenn ich vor ihm stehe, wenn ich ihn als Haupt betrachte, ihn als meinen Vater betrachte und das von ihm abhängig mache, nicht von Menschen. Gott möchte seine Herrlichkeit in uns zur Schau stellen. Und das geht nicht, wenn wir unsere eigene Ehre bei Menschen suchen. Ja, in 1. Korinther 4, Vers 7 steht, denn wer unterscheidet dich? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das Wort Vater bedeutet ja, da ist jemand, der für mich sorgt. Da ist jemand, dem habe ich mein Leben zu verdanken. Jeder von uns hat einen Vater. Es gibt keinen Menschen, der keinen Vater hat. Der Vater hat mich gezeugt. Der Vater hat mich in diese Welt gebracht. Ein kleines Kind ist total abhängig von seinem Vater. Und wenn das schon bei uns Menschen so ist, wenn ein kleines Kind schon so abhängig ist von seinem eigenen leiblichen Vater, wie viel mehr wir Menschen von unserem Vater im Himmel? Und die Bibel sagt das ganz ausdrücklich. Alles, was wir haben, das kommt von Gott. Das haben wir auch in den Liedern gesungen. Jede vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, nicht einmal einen Schatten von Wechsel. Alles kommt von ihm. Alles hast du ihm zu verdanken. Ohne ihn hättest du heute nicht hier sein können. Er hat dein Leben heute verlängert. Er macht, durch Jesus darfst du jetzt atmen und so weiter. Das könnten wir jetzt noch ausführen. Und ich denke, das will uns Gott immer wieder lehren. Das wollte er schon damals die Israeliten immer wieder lehren, wo Gott sagt, sie sollen lernen, dass sie nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, das aus seinem Mund kommt. Und die Israeliten haben sich immer wieder davon entfernt und haben die Abhängigkeit von Gott verlassen. Dieses Wort Vater ist für mich hier eigentlich die größte Motivation, die mich auch davor bewahrt, dass ich nicht in erster Linie vor Menschen stehe, sondern dass ich vor Gott stehe. Sonst raube ich Gott einfach die Ehre. Es gibt ein Lied, da heißt es, und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und ich gehe in den Himmel ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. In diesem Wort Vater steckt das Evangelium. Warum kann ich eigentlich zu Gott Vater sagen? Das Neue Testament sagt ja, dass wir Kraft des Blutes von Jesus diesen Freimut haben, zum Thron dieser Gnade zu kommen. Das ist doch gewaltig. Das ist das Größte, was in dieser Welt jemals passiert ist. Deshalb darf ich zu Gott als Vater kommen. Hier ist eine Beziehung vorhanden. Ein Junge wurde mal zu Weihnachten gefragt, was er sich am meisten wünscht. Und er antwortete, Ich wünsche mir, dass Papa aus dem Bilderrahmen vom Wohnzimmer heraussteigt und wieder bei uns ist. Sein Vater war nämlich verstorben. Und genau das tat Gott. In Jesus kam Gott durch diesen Bilderrahmen zu uns, zu mir und dir, und ist ganz nah bei uns. Und deshalb sagt Jesus hier Vater. Jesus hat auch mal betont, dass er nichts aus sich selber sagt. Das heißt, dass alles, was Jesus gesagt hat, jedes Wort, jeder Buchstabe, war genau so, als hätte das Gott gesagt, in genau demselben Moment. Und wenn jetzt Jesus allein in diesen ersten 18 Versen das Wort Vater 10-mal gebraucht, dann meine ich, den Herzschlag Gottes zu hören. Also einige von euch haben ja Kinder. Und ich denke, es war doch ein besonderer Tag, als dein Sohn oder deine Tochter das erste Mal Papa gesagt hat oder das erste Mal Mama gesagt hat. Und das wünscht man sich ja am meisten, wenn man ein kleines Kind im Arm hält, dass man auf Augenkontakt kommt, dass das Kleine Vertrauen gewinnt oder der Kleine und einen ansieht und einen anlächelt, dass da ein Vertrauensverhältnis da ist. Und das sagt Gott heute dir und mir. Ich möchte von dir Vater genannt werden. Hier ist die Beziehung. Komm erst zu mir. Du stehst vor mir, nicht vor Menschen. Und ich möchte dich dafür belohnen. Aber das ist ja nicht alles. Es heißt ja auch, der Vater, der in den Himmeln ist. Das bedeutet, er ist nicht nur unser Vater, sondern er ist dazu auch noch im Himmel. Dort ist sein Thron und die Erde ist sowas wie der Schemel für seine Füße. Das heißt, ich kann mich nicht einfach wie bei meinem natürlichen Vater einfach denken, jetzt fahre ich mal für ein paar Wochen in Urlaub ohne meinen Papa. Oder heute habe ich nicht Lust auf ein Gespräch mit meinem Vater zu Hause, heute treffe ich mich mal mit Freunden. Er ist Gott. Er hat alles gemacht und regiert alles. 1. Chronik 29,11 sagt jemand in einem Gebet, dein ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein ist das Königreich und du bist erhaben über alles als Haupt. Der Himmel ist ja der Ort, wohin wir unterwegs sind. Wir werden einmal vor Gott und seinem Thron stehen. Dort werden wir Rechenschaft geben für unsere Werke und Gott sagt, dass er nichts vergessen hat, nicht mal das Glas Wasser, das du deinem Nächsten gereicht hast. Alles wird ans Licht kommen, alles möchte Gott belohnen und ich denke, das ist eine große Motivation, dass wir nicht vor Menschen stehen, unsere Werke nicht von Menschen abhängig machen und nicht vor Menschen ausführen, sondern dass wir in allererster Linie wissen, wir stehen vor einem Vater, der alles sieht. Die Menschen müssen nicht immer alles sehen, was ich tue, auch wenn vieles nicht wahrgenommen wird und viele vielleicht auch gar nicht Danke sagen für meinen Dienst, der so im Verborgenen ist in der Gemeinde. Gott sieht dich. Die Bibel sagt, dass seine Augen die ganze Erde durchstreifen, um sich an den mächtig zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Weiter sagt Jesus in Vers 4, dass es ein Vater ist, der im Verborgenen sieht. Also er sieht alles. Und er ist im Verborgenen. Als ich meine Ausbildung in einer Firma gemacht hatte, mussten wir als Azubis in verschiedene Abteilungen. Und da gab es auch eine Abteilung, die war etwas versteckt. Und da hat man auch gemerkt, dass die Arbeit ganz anders vonstatten gelaufen ist. Da wurden mehr Witze erzählt, da wurde ja mehr gelacht und so weiter. Da ging die Mittagspause einfach länger. Wenn man aber merkte, dass der Leiter oder sogar der Chef kam, dann machten sich sofort alle wieder auf die Arbeit. Und vielleicht benehmen wir uns als Christen manchmal auch so, dass wir es einfach vergessen, Gottes Augen sind ständig auf mich gerichtet. Psalm 139 sagt, dass Gott vertraut ist mit allen meinen Wegen. Er versteht meine Gedanken von Ferne. Er sagt, Gott kennt uns. Er kennt jedes Wort, das noch nicht auf unserer Zunge ist. Lukas 12, Vers 2 steht, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Gott entgeht absolut nichts. Absolut nichts. Gott ist auch im Verborgenen. Dort, wo dich keiner sieht, wenn ich zu Hause alleine bin, da sieht Gott dich. Jesus sagt, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Gott will uns belohnen. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, werden wir logischerweise auch die Anerkennung bei den anderen suchen, wenn wir das vergessen. Deshalb darf ich mir ins Gedächtnis rufen, Gott ist mein Vater und ich stehe vor ihm, nicht vor Menschen. In der Ewigkeit werde ich ihm mal Rechenschaft ablegen müssen. Paulus sagt hier etwas über das Wirken in 1. Korinther 3, Abvers 12, auch über den Lohn. Da schreibt Paulus, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Gott möchte, dass dein Dienst Gold bewirkt, dass dein Dienst wirklich bleibend ist, dass es nicht Holz und Stroh ist, das dann schnell vergeht, sondern dass das wirklich trägt bis in die Ewigkeit. Gott möchte dich einmal belohnen. Wenn du vor ihm stehst, möchte Jesus einmal sagen können, geh ein in meine Herrlichkeit, du treuer Knecht. Das möchte Jesus sagen. Die Bibel sagt sogar, dass Jesus sich selbst umgürten möchte und uns bedienen möchte, wenn wir einmal bei ihm sind. Das ist unglaublich. Aber darauf können wir uns freuen. Darüber kann ich ja nachdenken. Und wenn ich das weiß, Gott ist derjenige, der mich belohnen wird, dann muss ich nicht so auf das Lob und die Achtung der Menschen aus sein. Dann, nachdem Jesus uns erklärt hat, wie wir es nicht tun sollen, sagt er uns ja auch, wie wir es tun sollen. Er sagt, Vers 3, du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt. Das bedeutet praktisch, du sollst nicht einmal über deine eigenen Werke nachdenken. Und was zerbrechen wir uns oft den Kopf darüber und fragen, ja, hat denn die Kinderstunde jetzt was gebracht oder die Predigt war umsonst und so weiter. Gott möchte einfach, er erwartet von uns, dass wir treu sind und ihm vertrauen, dass er das Gedeihen wirkt. Schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. Manche Geschwister leiden heute immer noch darunter, wenn sie denken und sagen, ach, ich habe so viele Jahre vergeudet. Ich bin erst so spät zum Glauben gekommen und habe so viele Jahre verschwendet, wo ich hätte Jesus eigentlich dienen können. Aber Gottes Wort sagt, dass Gott uns das wiedergeben möchte, was die Heuschrecken gefressen haben. Gott sagt, dass seine Gnade in den Schwachen mächtig ist und dass sein Ratschluss wunderbar ist. Gott möchte, dass seine Gnade in deinem Leben offenbar wird. Und du brauchst dir keine Sorgen wegen der Vergangenheit zu machen. Die ist gelaufen, die kommt nicht mehr. Aber du darfst dich im Jetzt freuen. Und du darfst jetzt für Jesus wirken. Lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Sondern lauf einfach weiter für Jesus und diene ihm einfach mit Freuden. Und denk nicht immer so an die Vergangenheit, ob du das gut getan hast und das hättest besser tun können und so weiter. Das hält uns einfach nur vom Dienst ab. Die Gesinnung von Jesus war immer, dass nicht er, sondern der Vater verherrlicht wird. Und ich denke, in diesem Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium wird uns auch nichts anderes als die Gesinnung von Jesus vorgestellt. Genau das war Jesus mit seinem ganzen Leben. Jesus war im Verborgenen. Ist es nicht interessant, dass als Gott Mensch wird, als Gott Fleisch wird, geschieht das in einem ganz kleinen Säugling. In einem ganz kleinen Säugling. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, ging es sofort hinab in das Tal, wo Dämonen waren, wo Dämonen ausgetrieben werden mussten. Als Jesus das größte Werk vollbrachte, dann hing er an einem Kreuz wie ein Verbrecher. Aber wisst ihr, so ist Gott. Gott offenbart sich im Verborgenen. und Gott hat sich überhaupt nicht verändert. Wenn Gott sich heute verherrlicht, dann geschieht das nicht durch die riesen oder größten Veranstaltungen, durch die Menschen, die eine ganz besondere Gabe haben, sondern wenn sich Gott verherrlichen möchte, geschieht das immer noch ganz im Verborgenen, ganz im Verborgenen. Und wenn du nur alleine zu Hause betest, aber diesen Dienst treu tust, dann wird Gott dadurch verherrlicht und du wirst die Krone des Lebens empfangen. Es gefällt Gott einfach, sich im Verborgenen zu offenbaren. Von Jesus wird gesagt, er wird auf den Gassen nicht schreien und so weiter, sondern Jesus hat sich immer im Verborgenen gehalten. Er hat immer in einem ganz bewussten Vertrauen zu Gott gelebt. Und Gott hat dreimal gesagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir dürfen das Jesus nachmachen. Gott widersteht den Hochmütigen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nachdem wir uns über das Gute tun unterhalten haben und nachgedacht haben, kommen wir zum Beten, um den Blick nach oben. Auch hier sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten. Auch hier macht uns Jesus darauf aufmerksam, dass wir beim Gebet in der Öffentlichkeit oder auch alleine in der Gefahr sind, von Menschen bewundert zu werden oder dass einfach in uns der Wunsch ist. Ich denke, das ist auch, wenn der Aufruf zum allgemeinen Gebet da ist und ich denke, ja, ich kann nicht so gut frei beten und es sollen doch die anderen beten. Ich glaube, das kann auch so ein versteckter Stolz sein. Gott möchte, dass du einfach vor ihm stehst. Ist doch egal, was die anderen denken. Du unterhältst dich gerade mit Gott. Jesus sagt, wir sollen vor Gott beten. Geh in deine Kammer, sagt Jesus, und schließ die Tür zu. Und es ist so gut, dass Gott uns klar sagt, wo wir ihn finden können. Auch im Verborgenen. Nicht zuallererst in großen Veranstaltungen, sondern in der Kammer. Dort, wo du allein bist und dich niemand sieht, dort ist Gott zu finden und dort schaut er in dein Herz. Und Gott möchte, dass du ehrlich vor ihm bist, dass du aufrichtig bist. Ist ja gut möglich, dass du nicht lange beten kannst, wie es dir viele vorschreiben. Ist ja gut möglich, dass es dir schlecht geht. Gott möchte, dass du mit ihm darüber redest, dass du einfach ehrlich bist. Weiter sagt Jesus, dass wir nicht so viel plappern sollen wie die Heiden. Ich denke, dass unsere Gebete auch immer kurz sein dürfen in öffentlichen Veranstaltungen, damit möglichst viele beten können. Mal kurz und bündig. Dann gibt uns Jesus ein wunderbares Beispiel oder eine Grundlage, wie wir beten können im Vater unser. Jesus sagt, Gott weiß, was wir brauchen und wir sollen anfangen mit unser Vater, der du bist in den Himmeln. Hier merkt ihr, kommt wieder das Wort Vater zum Vorschein. Mich hat eine Geschichte vor kurzem im Alten Testament bewegt, wo der Jesua in Kapitel 5 Jericho einnehmen will. Und Jesua steht da vor dieser Riesenstadt, ich denke, ihr kennt diese Geschichte, und er hatte sicherlich auch viel im Kopf. Er wusste, diese Stadt muss eingenommen werden. Und vielleicht hat er sich in seinem Kopf schon die Strategien ausgedacht. Vielleicht hat er gedacht, wir werden das so wie Gideon machen, ne, mit diesen Krügen und Posaunen. Ich weiß es ja nicht. Aber Jesua spazierte vor seinem Auftrag, so wie wir auch im Alltag stehen und uns Gedanken über die Woche machen. Und plötzlich steht da vor ihm ein Mann mit einem blanken Schwert. Und vielleicht war das auch Jesus, ich weiß es nicht. Aber Jesua fällt vor diesem Mann nieder. Und Jesua fragt diesen Mann, was soll ich tun? Also wahrscheinlich hat er erwartet, jetzt kommt der Auftrag. Na, jetzt kommt der Auftrag, die Stadt einzunehmen. Und wisst ihr, was dieser Mann sagt? Er sagt, ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, worauf du stehst, ist heiliges Land. Und das tut Jesua und er fängt an, diesen Mann anzubeten. Und ich denke, dass wir das nicht aus den Augen verlieren dürfen. Gebet darf mit Anbetung anfangen. Gebet darf mit Anbetung anfangen. Unser Vater. Wie schnell kommen wir morgens dann so in die Sorgen rein und in das Aufzählen von unseren vielen Anliegen. Und Gott sagt, denk doch erstmal darüber nach, was das Wort Vater für dich bedeutet. Denk doch erstmal darüber nach, was die Beziehung zu dir bedeutet. Und wir merken nicht, wie wir einfach alles dahersagen, wie ein auswendig gelerntes Gebet und in Wirklichkeit gar nicht mit Gott geredet haben. Gott saß vielleicht einfach nur dabei und musste sich so vieles anhören und bevor er reden konnte, bist du schon in den Tag reingelaufen. Ihr erinnert euch an das Beispiel von dem Vater und dem Kind, der sich nach Blickkontakt sehnt, der sich danach sehnt, dass das Kind Vater sagt. Und das bedeutet es auch für mich im alltäglichen Leben. Und vielleicht bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden und dir ist nicht nach dem Gebet zumute. Und dir geht es richtig schlecht. Aber dann setz dich doch hin, lass dich doch bewusst von der Sonne anscheinen, atme bewusst die frische Luft ein, die Gott dir schenkt. Und denke bewusst über das Wort Vater nach in deinem Leben. Und ich garantiere dir, du wirst merken, wie dann die Freude in dein Herz strömt. Wir in unseren Gemeinschaften, wenn wir zusammenkommen, dann treffen wir uns ja auch nicht schnell, tauschen etwas aus und laufen dann wieder weg, sondern Gemeinschaft besteht auch einfach dadurch, einfach zusammen zu sein, dem anderen zuzuhören. Und das zeigt mir hier das Vaterunser. Das darf mit Anbetung beginnen. Das bedeutet für mich auch, dass ich Verse auswendig lerne, auch im Alten Testament, wo Gottes Größe beschrieben wird, wo Gottes Liebe beschrieben wird. Die darf ich dann in mein Gebet einbauen und darf Gott anbeten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Ich freue mich so sehr, dass Jesus uns das hier im Gebet so deutlich zeigt. Hier ist die Grundlage für jedes Gebet. Hier steckt auch das Evangelium. Und ich hoffe, dass du das auch sagen kannst. Ich hoffe, du kannst zu Gott Vater sagen. Ich hoffe, du hast eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Wenn nicht, dann ist alles andere umsonst. Dieses Vater ist die Grundlage für alles Gute tun, für alles Beten und auch für alles andere. Hier kommt dann wieder der Du bist in den Himmel. Das bewahrt uns, dass wir einfach nicht leichtsinnig mit Gott umgehen, also nicht einfach Papa sagen zu Gott und so weiter, sondern wir dürfen uns daran erinnern, Gott ist im Himmel, dort ist sein Thron. Und ich darf mit seinem Eingreifen rechnen. Wenn ich zu meinem Vater komme und sage, Papa, darf ich das und das Spielzeug als Kind? Oder wenn ich andere um etwas bitte, dann weiß ich ja nicht immer hundertprozentig, ob das auch so eintrifft. Weil auch unser Papa ist eingeschränkt, er ist ja ein Mensch. Aber wenn ich bete, unser Vater, der du bist im Himmel, dann weiß ich, dass Gott alle Zügel in der Hand hält. Dann weiß ich, er ist der Herr und dann darf ich auch ganz bewusst mit seinem Eingreifen rechnen. Dann will ich auch ganz fest darauf vertrauen, das, was wir jetzt beten in der Gebetsstunde oder das, was ich bete am Morgen, Gott will eingreifen, Gott will erhören, Gott hört mich. Und wir dürfen uns da auch selbst prüfen, ob wir wirklich vertrauen und wirklich glauben, wenn wir um etwas beten. Und ich weiß, wenn ich für verlorene Menschen bete in meiner Verwandtschaft, dann darf ich damit rechnen, Gott legt durch seinen Geist seine Hand auf diese Menschen und sie werden auch gerettet werden. Weiter geht es mit geheiligt werde dein Name. Hier ist einfach der krasse Gegensatz zu dem, was wir am Anfang dieses Kapitels gelesen haben. Wo die Pharisäer und so weiter ihre Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau gestellt haben, darf ich mir im Gebet bewusst machen, dein Name werde geheiligt. Es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, dass die Erde voll wird mit seiner Herrlichkeit, weil alles kommt von ihm und alles ist für ihn und zu ihm geschaffen. Und es geht darum, dass noch viele andere Menschen gerettet werden und Anbeter werden, die Jesus von ganzem Herzen anbeten. Dann heißt es, dein Reich komme. Es geht um die Herrschaft, die zuerst in uns stattfinden muss und darf, dass Jesus mein Leben regiert, aber auch hier in dieser Welt. Ich lese uns dazu noch einen Vers aus Römer 14, Vers 17. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Darum darf ich bitten. Und dann, dein Wille geschehe. Also nachdem wir unsere Beziehung zu Gott und seine Herrschaft erkannt haben, können wir uns ganz als Opfer hingeben und durch die Verwandlung unseres Wesens seinen Willen erkennen. Dann darf ich beten, unser nötiges Brot gib uns heute. Auch dies macht uns wieder, zeigt uns die Abhängigkeit von Gott. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich ein Frühstück morgens habe, dass ich am Tag mein Brot habe, sondern es ist immer von Gott abhängig. Aber nicht nur dieses Brot brauchen wir, sondern wir brauchen ja auch das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jesus ist ja das wahre Brot. Jesus ist die wahre Speise. Und da darf ich beten, Jesus, zeig dich mir in deinem Wort. Weil Jesus ist ja der rote Faden, der durch die ganze Bibel geht. Und ich darf bewusst darum bitten, Herr Jesus, gib mir dein Brot. Lass mich deine Herrlichkeit heute sehen, damit ich auch in dein Bild verwandelt werde. Dann kommt die Bitte, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da ist mir auch eine Geschichte im Alten Testament wichtig geworden, von dem Achan. Die Israeliten waren ja auch im Kampf und haben ja Jericho eingenommen und kurz darauf erlebten sie eine totale Niederlage. Auf einmal merkten sie, der Segen Gottes ist weg. Vielleicht hast du das auch mal gemerkt. Und Jesua ist ja total verzweifelt und er schreit zu Gott und fragt, Herr, woran liegt das? Oder warum haben wir keinen Sieg? Und Gott sagt, dass da Sünde vorhanden ist und dann wird es offenbar durch das Los und Achan wird herausgefunden. Und dann sagt Jesua in Jesua 7, Vers 19, Jesua, Kapitel 7, Vers 19. Und Jesua sprach zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, Ehre und lege ihm ein Bekenntnis ab und teile mir doch mit, was du getan hast, verhehle es mir nicht. Also merkt ihr, gib Gott die Ehre, indem du bekennst, indem du das Bekenntnis ablegst. Gib Gott das Lob. Gott wird geehrt durch dein Bekenntnis. Und das hat ja wiederum mit Demut zu tun. Und dann antwortet Achan Jesua und sagt, ja, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Und dann kommt das alles heraus, dass er von der Beute genommen hat, ihn gelüstete, er nahm und er vergrub es. Und wisst ihr, ich glaube, wir als Christen stehen in der Gefahr, dass wir Sünde wieder kleinschrauben, dass wir in so eine Art Denken hineinkommen, ja, Jesus vergibt mir ja eh, ich bin ja immer unter dem Kreuz. Und ich glaube, das ist ganz schön gefährlich. Jesus hat im Neuen Testament auch ganz klar über Sünde gepredigt. Und auch Paulus musste an die Gemeinde zu Ephesus schreiben, dass Dinge wie Hurerei und Unzucht nicht einmal unter ihnen genannt werden sollen. Er sagte zu der Gemeinde, zu Geschwistern, musste Paulus sagen, Leute, über diesen Dingen steht der Zorn Gottes. Und leider ist es so, laut Umfragen sind ein ganz großer Prozentzahl an christlichen Männern und Frauen, haben auch Kontakt mit Pornografie im Internet. Oder immer mehr Männer oder Pastoren fallen auch in diesem Gebiet. Und das Neue Testament sagt, das sind Dinge, die habe ich nicht anzutasten. Genauso wie der Achan diese Dinge dort nicht antasten sollte, er nahm es doch. Er sah, es gelüstete ihn, er nahm und er vergrub es. Und vielleicht darf ich dich auch mal persönlich fragen, was hast du alles in deinem Herzen vergraben? Was schleppst du alles in deinem Herzen heute mit? Jesus fordert dich auf, das zu bekennen. Jesua sendet Boten hin und die holen es aus dem Zelt heraus. Sie bringen es zu Jesua und sie legen es hin. Und weißt du, was dann passieren musste? Jesua sagte, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Der Herr wird dich in Trübsal bringen an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag da ist. Ich meine, du musst heute nicht gesteinigt werden, wenn du gewisse Dinge tust. Aber weißt du was? Jesus musste wegen deiner Sünde sterben. Und diese Trübsal, von der Jesua hier spricht, die kam auf Jesus. Mich hat das vor kurzem so getroffen, als ich Jesus in Gethsemane betrachtet habe. Und da heißt es, ihn ängstigte. Er wurde verzagt. Also hör mal, ich habe noch nie gelesen, dass Jesus vor irgendetwas Angst hatte. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der Allerwertvollste und der Schönste von aller Schöpfung. Aber als deine und meine Sünde auf Jesus gelegt wurden, da fing Jesus an zu zittern und Blut zu schwitzen. Jesus wurde für uns vergraben und getötet. Der Unterschied ist einfach, dass Jesus auch verstanden ist und dass jetzt ein Leben im Sieg möglich ist. Aber ich denke, wir dürfen auch als Christen diese Bitte nicht vergessen. Vergib uns unsere Sünde. Dass ich auch immer wieder mein Leben prüfe an gewissen Bibelstellen. Wie steht es denn um mein Herz? Und die Bibel sagt, dass unser Herz ganz schön hinterhältig und listig sein kann. Und da ist uns Gottes Wort echt eine Hilfe und auch das Bekenntnis vor anderen Geschwistern. Und wenn ich das tue, dann darf ich auch den Segen Gottes erleben in meinem Leben. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, wo Jesus das Fasten anspricht und sagt, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Also auch hier sagt uns Jesus klar, dein Herz hat das Potenzial, einfach selbst bemitleidend zu sein. Ja, die anderen müssen ja irgendwie merken, dass ich irgendetwas Schweres durchmache. Und ein Redner sagte mal, dass Leute einfach dazu neigen, von einem zum nächsten zu laufen und immer ihre Sorgen auszuschütten. Und kaum haben sie ihre Sorgen ausgeschüttet, dann packen sie wieder alles ein, um es wieder beim nächsten auszuschütten. Jesus sagt, dass wenn wir Dinge tun wie Fasten aus den unterschiedlichsten Gründen, dann sollen das die Leute auch nicht unbedingt so sehen und mitbekommen, sondern wir sollen den Vater ehren. Ihr merkt schon wieder, kommt das Wort Vater zum Vorschein. Deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Über das Fasten müsste man ja vielleicht noch speziell einige Predigten halten, weil ich denke, das ist ja heute nicht mehr so ein Thema bei uns. Ich weiß nicht, wer von euch alles so regelmäßig fastet. Aber ich denke, wir müssen uns heute wieder etwas darüber Gedanken machen, weil das Fasten sehr wohl ein Thema auch im Neuen Testament ist. Die Apostel haben gefastet und Jesus hat ja auch gefastet. Die Motivation ist natürlich nicht, um Gott zu etwas zu zwingen oder Gott für irgendetwas zu beeindrucken, sondern das Fasten ist einfach eine besondere Hilfe, um so zu leben, wie Jesus das hier beschreibt, um den Dienst so auszuführen, wie Jesus sich das wünscht. Weil durch das Fasten werde ich einfach daran erinnert, dass viele Menschen das tägliche Brot, das ich jeden Tag habe, nicht haben. Durch das Fasten kann ich Gott ganz neu für das tägliche Brot danken. Als ich vor kurzem in der Schweiz war, auf einer Bibelstudienwoche, habe ich eine Schwester getroffen, die regelmäßig ganze Fastenwochen macht in so einem Heim. Und sie sagt, sie ist Gott nie näher, als wenn sie in dieser Woche fastet. Und das Besondere dabei ist, dass man einfach den Kopf mal frei bekommt. Wir können das ja heute nicht mehr leugnen, dass der Wohlstand einfach viele Menschen kaputt macht. Wie in unseren Wohlstandsländern, die wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Wir können immer zum Kühlschrank greifen oder uns an den Computer setzen. Wir haben ja die meisten psychisch Kranken. Wir haben immer wieder viele Depressiven. Und leider auch in den Gemeinden hört man immer mehr von Burnout-Fällen, wo Leute einfach in sich zusammenbrechen, keine Motivation mehr haben und so weiter. Ich denke, Fasten ist hier ein wichtiges Thema. Wir stehen in einem Kampf. Und Paulus sagt, dass ein Kämpfer oder ein Wettläufer enthaltsam ist. Ist ja ganz logisch. Wenn jemand sich auf einen Wettkampf vorbereitet, wo er einen Preis gewinnen möchte, dann enthaltet er sich von gewissen Dingen, um besonders gut zu sein. Und wir kämpfen ja einen geistlichen Kampf. Wir kämpfen einen viel größeren Kampf. Und wie viel mehr sollten wir auch dort lernen, enthaltsam zu sein. Das Fasten muss sich nicht nur auf das Essen beziehen, sondern kann sich auch auf andere Dinge beziehen. Ein Prediger in Amerika sagte einmal, dass das Schlimmste, was ihm jemals passiert ist, ist, dass Gott ihn aus der Mission, aus einem ganz armen Land, zurückberufen hat in die USA. sagte, dort war das Einzigste, was ich hatte, war Jesus. Der musste täglich fast über Leichen steigen. Der wusste nicht, ob er den kommenden Tag überlebt. Und er sagte, es war so einfach, für Jesus zu leben. Die Leute haben immer gedacht, Mensch, das muss ja so schwer sein, dort in so einem Land, in so einer Verfolgung für Jesus zu leben und Mission zu betreiben. Und er sagte, es ist total einfach. Und er sagte, wir Christen haben jetzt mit dem Wohlstand zu kämpfen und ich glaube, wir verlieren diesen Kampf. Und ich denke, das Fasten kann da einfach echt eine Hilfe sein, um zu beten, um stille zu werden. Wir haben ja von diesem Lied gehört, wo der Schreiber diese Pest erlebt hat. Habt ihr gemerkt, dass in dem Lied nur Dank war und Anbetung und Lob? Und das Fasten ist, denke ich, da echt eine Hilfe. Ich denke, Gott stellt sich dazu. Wenn ich an Südkorea denke, wo sich die Christen regelmäßig, ich glaube, am Freitag zum Gebet getroffen haben. Es ist einfach gewaltig, was Gott in diesem Land tut. Und vielleicht wäre auch einmal so etwas bei uns dran, dass wir uns neu darüber Gedanken machen, Gott zu dienen. Es heißt ja über eine Person im Neuen Testament, sie diente Gott mit Gebet und Fasten. Das finde ich beeindruckend. Zusammenfassend nochmal, Jesus redet hier über drei Grundlagen unseres christlichen Glaubens. Einmal über die Beziehung nach außen zu den Menschen, über das Gute tun. Und er sagt, tu das nicht vor Menschen, sondern tu alles vor Gott. Denke daran, dass Gott dein Vater ist, der dich sieht, der ins Verborgene sieht und der dich einmal ganz reichlich belohnen möchte. Deshalb sei nicht entmutigt, wenn du nicht geehrt wirst, wenn dir niemand Dank sagt für deinen Dienst. Gott sieht dich. Gott entgeht absolut nichts. Zweitens redet Jesus über das Gebet, über eine ganz wichtige Grundlage in unserem Leben. Und wir haben gesehen, dass unser Gebet anfangen sollte mit Anbetung, mit Dank, dass wir uns Gedanken darüber machen, was das Wort Vater für uns bedeutet und was für eine Beziehung wir zu diesem Vater haben und ob wir überhaupt eine Beziehung zu ihm haben, dass wir ihn anbeten, dass wir für seine Ehre beten, dass wir für seine Herrschaft beten, dass sich das auch in unserem Leben auswirkt. Dann haben wir drittens gesehen, dass Jesus über das Fasten redet und Jesus sagt hier nicht, ihr sollt fasten, sondern Jesus redet hier so über das Fasten, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, als würden die Leute schon fasten. Er sagt, wenn ihr aber fastet, das heißt, Fasten gehört eigentlich zu einem Leben der Nachfolge dazu. Amen.